Ja, das Thema, was heute auch so ein bisschen durch den ganzen Advent so ein bisschen durchgedrungen ist, ist, dass wir uns über Gottes Liebe Gedanken gemacht haben. Und unser Thema, was wir gewählt hatten für mit dem Hauskreis für den heutigen Advent, war: Gottes Liebe wird sichtbar, wo Menschen einander Gutes tun. Nun, und auch bei dem Lied, was wir jetzt eben auch gehört haben, die Liebe selbst, da wird in dem Lied nach dem Grund gefragt, weshalb sich Gott mit uns Menschen abgibt. Und die Antwort ist: seine Motivation ist Liebe. Und ich fand das so wunderbar, dass dieser Satz ganz bewusst, hoffentlich vom Liedschreiber gewählt wurde: seine Motivation ist Liebe. Ja, und es ist nicht eine Liebe, die vielleicht mal irgendwann in der Vergangenheit war, als Gott die Erde geschaffen hat, als die Schöpfung sich ausbildete. Es war nicht nur einfach in der Vergangenheit, als zu Zeiten von Mose und Jakob und so, und dass man sagt, ja gut, das war alles damals, aber heutzutage können wir das halt leider nicht mehr so sehen. Nein, seine Motivation ist Liebe. Das heißt, es ist in der Gegenwart. Sie ist in der Gegenwart genauso noch präsent wie auch damals. Das heißt, Gottes Liebe ist genauso auch präsent gerade hier in unserem Raum, gerade hier in uns persönlich. Und Gottes Liebe bleibt auch in Zukunft. Ja, darauf können wir vertrauen, da haben wir die ganze Bibel voll davon. Seine Liebe ist die Verheißung überhaupt. Und Oma hat vorhin in ihrem Gebet erwähnt, also dass wir uns völlig auf Gottes Verheißung verlassen dürfen. Und das Wunderbare einfach daran ist, dass wir darauf vertrauen dürfen, denn Gott selbst ist die Liebe. Ja, Gott selbst ist überhaupt der Ursprung der Liebe. Und auch das Video, was wir dann hier mit der Geschichte von dem Schuhmacher Martin vorgestellt haben, das Video versucht auch so ein bisschen die Liebe Gottes ja in einem gewissen Rahmen darzustellen, die sichtbar wird, wenn wir einander Gutes tun. Aber ich glaube, dass das nur ein kleiner Bruchteil ist. Und ich denke, dass die Liebe Gottes so viel reicher und so vielfältiger ist. Und das können wir halt aus dem Wort Gottes dann auch erfahren. Und wir dürfen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dürfen wir einen tiefen Blick hineinwerfen. Und wir dürfen erkennen, wie groß seine Liebe ist und welches Ausmaß seine Liebe überhaupt besitzt. Und ich habe mir für die heutige Predigt und für dieses Thema dann einen Text aus 1. Johannes Kapitel 4 gewählt. Und jetzt habe ich in dem Stress heute Morgen, da müsst ihr mir kurz entschuldigen, habe ich vergessen, dir eine PowerPoint zu geben. Wunderbar, vielen Dank. Super, dass die Technik heute so schnell funktioniert. Vielen Dank. Also, das Thema ist eingeblendet: Gottes Liebe wird sichtbar. Also, den Abschnitt aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Wir wollen uns erstmal die ersten zwei Verse anschauen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der Gott liebt, und jeder, der liebt, Entschuldigung, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Nun also, in diesen zwei Versen können wir zum einen die Aufforderung an uns persönlich herauslesen. Johannes sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Und hier kommt dann weiter der Ursprung, denn sagt, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, jetzt kommt die Auswirkung, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Nun, wo ich mir den Text angeschaut habe, habe ich so gedacht, so, puh, also ich tue mich da irgendwie so ein bisschen schwer mit. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Ich denke so, ja gut, okay, also und jeder, der liebt, also wir lieben ja alle irgendwie und irgendjemanden. Und wenn wir das oft auf Gott beziehen und wenn wir mit anderen Menschen reden, dann hört man so, ja, also ich glaube schon irgendwie an Gott und für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich weiß, dass er da ist. Also ich muss ihn ja auch nicht hassen. Ne? Also und wenn ich ihn nicht hasse, dann liebe ich ihn ja auch in gewissem Sinne. Aber wenn wir uns den griechischen Text davon anschauen, dann erfahren wir eine wunderbare Eigenschaft dieses Textes. Und zwar hier in diesen 14 Versen wird immer, wenn Liebe, also das Hauptwort Liebe genannt wird, oder wenn diese Tätigkeitsworte wie geliebt oder liebt oder lieben genannt wird, dann ist das Hauptwort Agape und das Tätigkeitswort Agapao, das ist etwas, was von diesem Hauptwort, also von dem Ursprung halt von diesem Hauptwort genutzt wird. Und das ist so interessant, in diesen 14 Versen wird 28 Mal das Wort Agape oder beziehungsweise Agapao genutzt. Und somit können wir ganz klar festhalten, wenn Johannes hier davon spricht, denn die Liebe ist aus Gott, dann sagt er, denn die Agape, dann diese selbstlose Liebe, die Gott überhaupt hat, die ist aus Gott. Und jeder, der liebt, also, und jeder, der in Agape liebt, der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wir können vielleicht, der ein oder andere kennt diese drei Ebenen dieser Liebe, die im Griechischen erwähnt wird. Zum einen haben wir dann die Eros, das ist die körperliche Liebe. Dann gibt es die Phileo, das ist die freundschaftliche Liebe, die so das Zwischenmenschliche beschreibt. So. Und dann haben wir halt die höchste, das ist die Agape, die selbstlose göttliche Liebe. Und ich habe aus diesem Text mir so ein paar Punkte herausgesucht und herausgearbeitet, wo ich das Thema so ein bisschen miteinander verknüpfen kann. Und in Vers 9 steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Ja, also Gottes Liebe wird sichtbar dadurch, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hatte. Also es ist so wunderbar einfach zu sehen, diese Liebe war so unglaublich groß zu der sündigen menschlichen Gesellschaft, dass Gott einen ersten Schritt auf den sündigen Menschen, auf dich und auf mich hinzutat und offenbarte somit mit dieser Tat seine wunderbare große Liebe an uns. Und ich glaube, wenn wir diesen Vers uns jetzt mal angeschaut haben, dann wird wahrscheinlich dem einen oder anderen sofort Johannes 3,16 irgendwie eingefallen sein. Ne? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, ne? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wunderschön. Und ich habe einfach nur als Beispiel vielleicht, ist lange kann man das nicht so natürlich beschreiben mit der Liebe Gottes, aber einfach um das vielleicht so bildlich so ein bisschen darzustellen, wenn zum Beispiel sich zwei Menschen streiten, nehmen wir mal das größte Thema, was glaube ich in der Menschheit heute ist, ist Geld. Ja, man sagt ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. Diese zwei streiten sich und man geht auseinander und man ist verfeindet und jetzt denkt sich aber der eine, ey, das kann so nicht sein. Ja, also es macht keinen Spaß mehr und man hat ständig so ein bitteres Gefühl in sich. Und er sagt, nein, ich springe über meinen Schatten hinaus, ne, oder man sagt, ich überwinde meinen inneren Schweinehund. Ne, und er sagt, ich gehe auf meinen Feind hinzu. Ich mache den ersten Schritt. Ich mache den ersten Schritt der Versöhnung, den ersten Schritt der Liebe. Und das Wunderbare können wir auch, wenn wir uns mal kurz aufschlagen, Römer Kapitel 5, Vers 8. Da sagt Paulus so einen wunderbaren Satz, Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, jetzt kommt's, als wir noch Sünder waren. Wir haben nicht irgendwie in irgendeiner Form und Art und Weise uns gut darstellen können. Nein, Jesus Christus kam, als wir noch Sünder waren, und er hat dort das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht. Das war der erste Punkt. Gottes Liebe wird sichtbar dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt überhaupt sandte. Das heißt, dieser erste Schritt. Ja, und wenn wir dann den Vers 10 weiterschauen, dann kommen wir dazu, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gottes Liebe wird sichtbar, dass er uns seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Nun, worin hat die Liebe Bestand? Johannes sagt es hier sofort, nicht, dass wir Gott geliebt haben, ja, das würde nicht funktionieren, da würde diese Liebe niemals ihren Bestand finden, sondern sie geht von Gott aus. Und die Liebe zeigt sich in der Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus. Und wodurch? Dem Sühnopfer. Ja, Jesus Christus wurde für uns ans Kreuz genagelt und er hat unsere Sünden vor Gottes Angesicht weggenommen oder bedeckt, sodass der Zorn Gottes besänftigt wurde. Ja, Jesus Christus wurde für uns zum Opfer. Das heißt, wir müssen diese Strafe des Todes nicht mehr, wir müssen da nicht mehr drauf warten oder davor Angst haben, sondern wir dürfen gewiss sein, das Sühnopfer ist durch Jesus Christus vollbracht worden. Und durch diese Liebe, nun gehen wir weiter in die Verse 11 bis 13, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, und das habe ich jetzt ganz dick auch unterstrichen, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Also wir, die wir Gott lieben, wir sind es schuldig, dass wir einander lieben. Und ich glaube, dass das zum Teil extrem herausfordernd ist. Ja, dass wir wissen dürfen, ich bin von Gott geliebt, aber ich muss diese Liebe an meinem Nächsten und meinen Geschwistern weitergeben. Und hier kommen wir dann auch zu dem nächsten Punkt. Gottes Liebe wird sichtbar, wenn wir einander lieben. Und das ist zum Teil eine Aufforderung an uns, ja, dass wir einander lieben sollen, aber auch definitiv eine Herausforderung für uns, dass wir diese Agape, die wir bekommen haben von Gott, dass wir diese Agape aber auch weitergeben. Ja, dass wir nicht sagen können, ja okay, ich habe Agape bekommen, aber ich gebe Phileo weiter. Nein, Gott will, dass wir genauso diese selbstlose Liebe ebenfalls weitergeben. Mich hat da dieser erste Satz in Vers 12 so ein bisschen stutzig gemacht, da wo steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Und ich denke so, okay, also wenn ich aber mir so ein bisschen so die Geschichte in der Bibel anschaue, dann denke ich so, also Jakob hat Gott gesehen, hat mit ihm gekämpft, Mose hat Gott gesehen, Josua, Daniel, die Freunde in dem Feuerofen waren, da war ja auch der vierte Engel mit dabei. Stephanus sagt in der Apostelgeschichte, und ich sehe den Sohn Gottes sitzen zu Rechten. Wie kann dann Johannes einfach so sagen, dass niemand hat Gott jemals gesehen? Und ich glaube, Gott macht sich nur so sichtbar, wie der Mensch es ertragen kann. Ich glaube, dass Gott niemals sich in seiner vollen Herrlichkeit und in seinem Lichtglanz einem Menschen zeigen kann und dass dieser Mensch das überlebt. Denn das sagt Gott auch, wenn ihr mich sehen würdet in meiner vollen Herrlichkeit, müsstet ihr sterben. Aber warum sagt Johannes diesen Satz dann so? Für mich war es so, dass ich gesagt habe, okay, Gott hat seinen Geist und seine Liebe in mich hineingelegt. Das ist Fakt. Wenn ich die Wiedergeburt bekommen habe, habe ich seinen Geist und seine Liebe in mir erhalten. Und das wird jetzt verlangt von Gott, dass wir dieses ausleben und dann werden die Menschen sehen, wie Gott ist. Man hat Gott nicht gesehen, aber es ist wichtig, dass wir diese Liebe ausleben für unsere Mitmenschen. Und dadurch können diese Menschen sehen, wer Gott ist. Und auch schon alleine bei diesem Video wurde das ja auch gezeigt, wie der Schuhmacher Martin da einfach, ja so ganz einfach eigentlich, ne, dann hat er den einen eingeladen zum Tee trinken, hey komm, wärm dich ein bisschen auf. Dann kommt die Frau durchgefroren mit dem kleinen Baby, kommt rein, ich gebe euch eine warme Suppe. Ne, dann kommt der kleine Junge und möchte einfach nur übernachten in einem warmen Haus. Und das sind Dinge, die die Nächstenliebe zeigen. Und ich möchte euch gerne einfach mal so ein bisschen da herausfordern jetzt. Und ich gebe euch eine Minute Bedenkzeit, dass ihr ganz für euch alleine, ohne eurem Nachbarn, Bedenkzeit habt und sagt, okay, wem könnte ich Nächstenliebe entgegenbringen? Und die Herausforderung ist, glaube ich, auch, weil Gott schenkt uns gewiss jeden Tag einen Menschen, an dem wir Nächstenliebe üben können. Und von daher würde ich euch mal ganz kurz jetzt bitten, still zu werden für euch. Schreibt euch das auf die Hand oder auf den Zettel oder wie auch immer, so dass ihr auf jeden Fall daran erinnert werdet. Weil wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ihr müsst Nächstenliebe üben, dann sagt ihr, alles klar, wissen wir. Und dann ist aber auch Ende wahrscheinlich. Ne? Deswegen, kurze Herausforderung, eine Minute Zeit. Ihr denkt euch da einfach mal durch euer Leben durch. An wem kann ich jetzt vielleicht ganz bewusst in der kommenden Woche vielleicht jeden Tag einen Menschen etwas Gutes tun oder die Nächstenliebe überhaupt üben. Okay, vielen Dank. Wird aber schon lang, ne? Die Minute irgendwie, ne? Ja, ich hoffe natürlich, dass jeder von euch jetzt irgendwie einen Menschen da hat. Okay, wunderbar. Gehen wir weiter. Lesen wir die Verse 14 bis 18. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Gottes Liebe wird sichtbar, indem wir Freimut bekommen haben. Hier sagt Johannes Freimut am Tag des Gerichts. Und das ist so eine wo wir vorausschauen dürfen. Ja, und ich habe einfach mal auch wieder ein kurzes Beispiel, wie wir vielleicht Freimütigkeit erklären könnten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so gut in Beispiele selber auszudenken. Von daher hat vielleicht von euch jemand einen besseren, aber es kommt auf den Sinn an. Nehmen wir mal an, du lebst in einer Stadt und hast Schulden, aber so große Schulden schon angehäuft, dass du sie in deinem Leben nicht mehr bezahlen kannst. Nun, in dieser Stadt lebt auch ein reicher Mann, der gleichzeitig auch Richter an diesem Ort ist. Und dieser Richter hört von deiner Schuld und er sagt sich, ich bezahle sie dir. Und er kommt bei dir vorbei und gibt dir sogar die Quittung dazu, dass du schwarz auf weiß hast, dass alles bezahlt ist. Nun gibt es aber auch andere Menschen in der Stadt, die genauso einen Haufen Schulden angehäuft haben. Und jetzt kommt der Tag, wo sich alle Menschen vor diesem Richter wegen ihrer Schuld verantworten müssen. Nun ist die Frage, derjenige, der du bist, der die Quittung bekommen hat, mit der komplett bezahlten Schuld, wirst du mit Angst und Furcht vor dem Richter treten? Ich denke nicht. Denn du kannst ja sagen, nein, es ist alles bezahlt. Ja, ich komme dahin zu diesem großen Gerichtstag, aber ich habe sogar die Bestätigung, ich habe sogar die Quittung dafür bekommen, dass meine Schuld sogar von diesem Richter komplett bezahlt worden ist. Und du kannst mit so einer völligen Freimütigkeit einfach ihm gegenüberstehen und sagen, boah, endlich sehe ich diesen Mann, der einfach so die Schuld für mich übernommen hat. Und du kannst ihm gegenüberstehen und ihm einfach nur einen tiefen Dank zum Ausdruck bringen. Aber mit dieser Quittung ist noch nicht alles am Ende. Sondern das Schöne ist bei Gott, dass er sagt, er gibt uns sogar auch seinen Geist. Und wir können das in 2. Timotheus 1, Vers 7, das sage ich jetzt eben mal schnell, wie Paulus schreibt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und Überraschung, das ist genauso auch die Agape, und der Zucht, oder eine andere Übersetzung sagt, oder der Besonnenheit. Ja, also Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, das heißt, wir können mit absolutem Freimut vor Gott treten, weil wir wissen, meine Schuld ist komplett bezahlt worden von Jesus Christus. Und ich komme zum letzten Punkt und dann zu den letzten drei Versen von 19 bis 21. Wir lieben ihn. Oder eine andere Übersetzung sagt auch, lasst uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Gottes Liebe wird sichtbar, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus tat in allem den ersten Schritt. Und wenn man versteht, wie groß das Ausmaß seiner Liebe ist, ich glaube, dann können wir gar nicht anders, als ihm voller Vertrauen nachzufolgen, alles an ihn zu übergeben. Wenn wir verstanden haben, welche Liebe ich von Gott bekommen habe, welchen Geist er in mir hineingelegt hat, welche Liebe er in mir hineingelegt hat, dann kann ich gar nicht anders, als zu sagen, ich liebe Gott und meinen Bruder. Ja, weil Johannes bringt hier so einen Paradox. Er sagt, wenn ich sage, ich liebe Gott, das heißt, ich liebe Gott in Agape, dann kann ich nicht meinen Bruder hassen. Es geht nicht. Ich kann Menschen nicht einfach so behandeln, als wären sie nicht da. Sondern ich muss diese Liebe an andere Menschen weitergeben und danach bestrebt sein, ihm immer ähnlicher zu werden. Ob es dann in der Nachfolge ist zu Jesus Christus, ob es im Dienst ist in der Gemeinde, ob es in der Familie ist als Vater, als Ehemann, als Ehefrau, als Kinder, ob es im Job ist, ob es in der Freundlichkeit ist, in der Gastfreundschaft, in der Besonnenheit, in der Demut oder in der Nächstenliebe. Alles an ihn übergeben und alles für den Herrn Jesus Christus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und mein Fazit für diese Predigt und für den heutigen Gottesdienst: Gottes Liebe wird sichtbar in jedem, der ihn annimmt. Amen.